Vielen Dank, Florian und Team, gerade auch für das letzte Lied. Ja, das war ein tolles Lied mit dem Gnadenmeer, in das man eintauchen kann und in der Gnade Gottes, in der Liebe baden kann. Das ist wunderbar, denn wir wollen heute Bibelbaden machen. Ich weiß nicht, Waldbaden habt ihr schon gehört. Das ist das, was man früher einfach Waldspaziergang nannte, heißt heute Waldbaden. Ich mache das ganz gerne, ihr vielleicht auch. Und ich dachte mir, heute machen wir so ein bisschen Bibelbaden. Ich habe meine Taucherbrille schon mitgebracht. Habe ich jetzt ganz neu. Ich hoffe, ich weiß nicht gleich in Ohnmacht, weil das so eine, wie auch immer, Gleitsicht ist. Genau. Ja. Ja, also heute wollen wir ein Tauchbad in der Bibel unternehmen. Und ich habe nicht alle Bibelverse, alle Bibeltexte aufgeschrieben, weil ich dachte, die flechte ich immer mal ein. Hört sie, lasst euch einfach damit hineinnehmen. Gottes Wort hat große Kraft und es schadet nicht, wenn wir mal so richtig eintauchen in die Bibel. Auch wenn wir vielleicht nicht immer alles verstehen. Hört einfach zu, lasst euch einhüllen von dem biblischen Urmeer, das neues Leben hervorbringt. Wir wollen gemeinsam auch Tauchfahrt gehen. Manche von euch haben ja die Taucherbrillen auch mitgebracht. In der Bibel, und wir wollen schauen, welche Kostbarkeiten sich uns da enthüllen und welche wundersamen, unbekannten Kreaturen da vielleicht in der biblischen Tiefsee an unserer Taucherglocke vorbeischwimmen. Ja, soweit ihr seht, an mir ist eine Taucherin verloren gegangen, kann ich vielleicht dann mal irgendwann anders umsetzen, in der Rente oder so. Fest steht, Gottes Wort verändert uns, wenn wir uns ihm aussetzen, und es wirkt nach. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar, heißt es im Hebräerbrief. Heute geht es um Jeremia und wir wollen ein bisschen in seine Berufungsgeschichte hineingucken, weil wir da ganz viel für uns selber auch lernen können. Zu Anfang ein paar Worte über Jeremia. Ich muss mich da selber immer wieder versichern, weil ich bin so ein vergesslicher Mensch. Auch wenn ich Theologie studiert habe, ich weiß zwar als Prophet, aber ich weiß ja nicht mehr genau, wann hat er gelebt und so. Und da habe ich jetzt nochmal nachgeguckt für uns alle. Jeremia bedeutet, ich finde es auch wichtig, was Namen so bedeuten, Jahwe gründet, Gott richtet auf, Gott festigt. Ein schöner Name. Er ist um 650 vor Christus in Anatot geboren und 580 vor Christus ungefähr in Ägypten gestorben. Also 70 Jahre alt ist er immerhin geworden. War sicher für die damalige Zeit ein gutes Alter. Die Bibel sagt uns, dass er Sohn eines Priesters war, Hilkia nämlich, dessen Vorfahren wohl schon als Priester in den Diensten von König Salomo standen. Also er kommt aus einer traditionsreichen Priesterfamilie. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie sich ihn die Künstler vorgestellt haben. Ja, da seht ihr so ein bisschen so eine gewisse Schwere, ja, oder so ein nachdenkliches Wesen offensichtlich. Links ein Bild von Michelangelo, wo er so sinnierend dasitzt mit ernstem Gesicht. In der Mitte ein Bild von Rembrandt, da wirkt er auch so ein bisschen, ja, nicht so ganz fröhlich. Und rechts so eine traditionelle Darstellung aus der alten Kirche. Da sieht man, dass er ganz viel damit zu tun hatte, Gottes Wort zu verkünden, dass er von Gott gehört hat, immer auf Gott geschaut hat. Aber es lag da auch eine gewisse Schwere drin. Also wenn ihr Jeremia liest oder gelesen habt schon, dann habt ihr gemerkt, der hat manchmal Gott auch richtig angeklagt und gesagt, was muss ich hier den Leuten sagen? Das ist so eine schwere Kost und so eine schwere Botschaft. Also er war nicht immer so zufrieden mit dem, was Gott ihm da aufgetragen hat. Er hat auch Heilsworte sagen dürfen, dazu später mehr. Ein Bild noch aus Anatot, das biblische Anatot heißt, heute ist es das palästinensische Dorf Anata, ganz nah bei Jerusalem. Das war so ein alter Stich von um 1900 oder so, wie es damals ausgesehen hat. Im nächsten Bild sehen wir dann rechts oben, wie es heute aussieht. Das ist ein Blick von der Himmelfahrtskirche und links eben die moderne palästinensische Kleinstadt eigentlich schon, Anata. Links unten natürlich wieder so ein Bild von 1920 ungefähr. Ich finde das immer ganz gut, sich das zu verdeutlichen, dass es ja all diese Orte noch gibt, von denen die Bibel redet. Dass es jetzt nicht das Lala Land ist oder was auch immer, sondern dass es das wirklich gibt. Wie bei vielen biblischen Orten gibt es auch da, wahrscheinlich erwartet ihr das schon von mir, dass ich das sage, Reste einer byzantinischen Kirche. Und die zeigen immer an, diese alten Kirchen, dass da immer so ein besonderer Ort markiert wurde. So auch hier in Anata, da wurde nämlich der Ort markiert, wo Jeremia geboren worden war. Man hat ja auch damals schon Pilgerreisen unternommen, nicht nur heute, nicht nur mit dem Christustreff, sondern es gab auch schon früher Pilgerreisen. Und wir haben Berichte von einer spanischen edlen Frau, oder sie muss jedenfalls wohlhabend gewesen sein, Egeria, die um das Jahr 380, also das ist ja so 350 Jahre nach Jesu Tod, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, so ungefähr, da schon nach Israel gereist ist, in das Dorf Anata. Das, wahrscheinlich gab es da auch schon so biblische Reisen, so wie heute, dass die Menschen tatsächlich schon ganz früh monatelang unterwegs waren, unter anderem eben auch zu diesem Ort, wo Jeremia gelebt hat. Jeremia ist einer der großen Schriftpropheten. Wir kennen den immer so im Dreiklang, ne? Jeremia, Jesaja und Hesekiel, einer der drei großen Schriftpropheten für die hebräische Bibel und auch für uns Christen natürlich, einer der wichtigen alttestamentlichen Propheten. Er lebte in unruhigen und kriegerischen Zeiten, vielleicht gar nicht so viel anders als wir heute, und wirkte unter dem König Josia zum Beispiel, den man auch aus der Bibel kennt, bis zur Einnahme Jerusalems im Jahr 597 und dann auch noch 10 Jahre weiter. Ich habe schon gesagt, wir haben es vorhin auch in den Bildern gesehen, er hatte nicht immer nur Angenehmes zu verkündigen. Im Grunde genommen hat er ganz oft seinen Landsleuten gesagt, wenn wir und wenn ihr nicht zu Gott umkehrt, dann kommt der Feind aus dem Norden, also die Babylonier, über uns. Jerusalem wird fallen, der Tempel wird zerstört und wir werden zerstreut werden. Und das war jetzt keine angenehme Botschaft, deswegen ist er von seinen Landsleuten auch oft verfolgt worden, geschlagen und ins Gefängnis geworfen worden. Als das Unheil dann hereinbricht und die Oberschicht des Landes weggeführt wird nach Babylon, da bleibt Jeremia mit den Ärmeren oder denen, die nicht so viel hatten, die nicht so wichtig waren für die Babylonier, zurück in Israel. Es gab dann eine Meuterei, ist ganz spannend, wenn man das mal liest, gegen den babylonischen Statthalter. Und die Meuterer sind dann nach Ägypten geflohen und haben den Jeremia mitgenommen. Und da ist er dann wahrscheinlich gestorben. Ich habe ja versprochen, dass Jeremia auch positive Dinge zu sagen hatte und das möchte ich euch gerade mal vorlesen. 2 Verse, die ihr sicherlich auch sehr gut kennt. Normalerweise liest man ja das Buch Jesaja ganz gerne, weil da so viel schöne Dinge drinstehen und so viele Heilsworte. Aber Jeremia hat auch viel Positives zu sagen gehabt. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Aus Jeremia 31. Und ein anderer Vers, den ihr vielleicht auch kennt. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ja, Jeremia, ein Prophet, der beides zu sagen hatte, schwere Worte und auch gute Worte. Schauen wir mal in seine Berufungsgeschichte hinein. Er beschreibt es selber so, des Herrn Wort geschah zu mir. Ihr könnt das nachlesen, Jeremia 1, Abvers 4. Ich kannte dich, Jeremia, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sagte, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Der Herr sagte zu mir, sag nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sagte zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. So gürte nun deine Lenden, mach dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschrick nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir, spricht der Herr. Als erstes ist mir da aufgefallen, dieses Ich kannte dich, ehe du im Mutterleib bereitet wurdest. Ich sonderte dich aus. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass unsere Identität in Gott ist. Also Gott sagt klar zu Jeremia, ich kannte dich, du bist in mir geborgen oder verborgen. Deine Identität findest du in mir. Und da ist auch Jeremias Name ja, Nomen est Omen, ne, heißt ja Gott gründet. Also Jeremias Identität ist in Gott gegründet. So wie unsere Identität, unser wahres Selbst auch in Gott verborgen liegt und sich auf ihn gründet. Und wir erinnern uns alle an dem Psalm 139, sicherlich verschiedentlich gehört. Du hast meine Nieren bereitet und mich gebildet im Mutterleib. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und das andere von den Heilsworten von Jeremia, was wir vorhin schon gehört haben, wo Gott zu ihm sagt, ich habe dich je und je geliebt. Schon von ewig habe ich dich geliebt. Darum verlangt mich nach dir. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das ist auch ein Wort, was wir für uns selbst in Anspruch nehmen dürfen. Im Epheserbrief wünscht sich Paulus sehnsüchtig für die Nachfolger von Jesus, also auch für uns. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben. Das ist für mich immer ein sehr eindrücklicher Vers, weil es heißt, wir sehen oft gar nicht den Reichtum, den wir haben dürfen in Gott und unsere Identität. Aber meine Identität, deine Identität steht fest. Du bist Gottes geliebter Sohn. Du bist Gottes geliebte Tochter. Du bist sein rechtmäßiger Erbe, seine rechtmäßige Erbin. Alles, was sein ist, ist auch dein. Dir stehen mehr geistliche Reichtümer zur Verfügung, als du das vielleicht ahnst. Denn du gehörst zu Gott und Gott gehört zu dir. Und niemand und nichts kann daran etwas ändern. Niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Manchmal oder sehr oft allerdings braucht es da Menschen und ihr Gebet, Gespräche und Heilung durch Gottes Geist, damit wir das auch glauben können. Vielleicht erstmal erkennen und dann auch wirklich glauben können. Ich bin sein und er ist mein. Mir ist es lange sehr schwer gefallen. Doch Gott hat mir immer wieder Menschen geschickt im Laufe der Jahre, die mich das versichert haben oder mit mir gebetet haben, mit mir einen Weg gegangen sind. Und Gott hat mir auch immer wieder so Momente geschickt, wo er in mein Herz gesprochen hat und eben gesagt hat, zum Beispiel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, du gehörst zu mir, deine Identität ist in mir. So lesen wir es im Jesaja-Buch Kapitel 43. Und das möchte ich mir heute Morgen sagen und auch euch. Und wenn es dir schwerfällt, das zu glauben, dann weißt du, da ist noch ein Stück Weg zu gehen. Bitte Gott, an dir zu wirken. Such dir Gefährten, die mit dir den Weg gehen, hin zu einem festen Vertrauen auf Gott und einem Gegründetsein in Gott. Und letztlich ist es ja nicht so, dass einer von uns sagen könnte, ich weiß das schon, ich habe jetzt alles begriffen. Es ist letztlich immer eine lebenslange Reise, unsere Identität immer mehr in Gott zu suchen und zu finden. Aber es gibt natürlich Besserungen. Also die Stelle, an der ich heute stehe, ist eine andere als die, an der ich vor 30 Jahren stand. Ich zweifle nicht mehr so oft. Ich habe Gott lieber, glaube ich, als damals, weil ich länger schon mit ihm zusammen bin und ihn besser kennengelernt habe und weiß, dass er auch unbedingt vertrauenswürdig ist. Also es gibt Hoffnung für uns alle. Wir dürfen immer mehr unsere Identität in Gott finden. Ein zweiter Gedanke. Unsere Ängste und Zweifel, die manchmal dagegen sprechen, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir berufen sind, auch das sehen wir in Jeremias Berufung. Er sagt, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Das erinnert mich an den jungen Gideon aus dem Richterbuch. Das ist eine ganz tolle Stelle im Kapitel 6, wenn ihr das mal lesen wollt oder schon gelesen habt. Der Engel Gottes erscheint ihm da, ich stelle mir das dann manchmal so vor wie in so einem Film, so einem alten Bibelschinken, ja, mit Grandeur und sagt, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Und wie reagiert dann Gideon? Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das Geringste. Ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Ja, da weiß Gott wahrscheinlich langsam auch nicht mehr, was er noch tun soll. Manchen von uns kommt das vielleicht bekannt vor. Gott ruft uns, etwas zu tun, aber wir sagen, Herr, ich bin zu jung, zu unerfahren. Mir fehlt das Know-how, mir fehlt die Vollmacht. Ich fühle mich dazu nicht fähig. Überhaupt, was willst du bloß immer mit mir? Wir haben Angst zu versagen vielleicht, Angst, unser Gesicht zu verlieren. Wir haben Angst, auch auf Widerstände zu stoßen, wenn wir das tun, was Gott von uns möchte und so leben, wie es ihm gefällt. Wir haben vielleicht auch Angst, wie wir in den Augen anderer dastehen könnten, wenn wir von unserem christlichen Glauben erzählen. Zumindest mir ist es lange so gegangen, auch im Studium. Da hatte ich auch Angst davor, was passiert, wenn ich erzähle, Jesus ist der Sohn Gottes, von den Toten auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes und wird wiederkommen in Kraft. Gott will alle Menschen zu sich ziehen und möchte, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in seinen Wunden können wir Heilung finden. Das ist eine irre Geschichte. Wer soll uns das glauben? Ja, das denken wir doch vielleicht manchmal. Und das hat Paulus ja auch schon gesagt. Aber wir glauben ja, dass diese irre Geschichte wahr ist. Dass jeder Mensch die Chance verdient, diese Geschichte zu hören. Und sich frei entscheiden kann, Gott besser kennenzulernen. Von Gottes Geist gelockt, für ein Leben mit Jesus in Gottes heilender Gegenwart entscheiden kann. Aber um das zu können, müssen wir diese Geschichte auch erzählen. Auch wenn sie uns manchmal selbst etwas unglaubwürdig vorkommt. Aber unsere Erfahrung mit Gott und die Erfahrung vieler, vieler Menschen vor uns, nicht zuletzt der Menschen in der Bibel, die lernen uns etwas anderes. Die lassen uns glauben, dass das alles wirklich wahr ist. Vielleicht kämpfen wir aber auch an ganz anderen Fronten und in ganz anderen Bereichen unseres Lebens, in denen wir Angst haben, Gott und seiner Zusage zu vertrauen, dass er uns bei unseren Herausforderungen und bei unseren Kämpfen helfen wird. Und da muss ich dann immer wieder an die Maria denken, ein junges Mädchen, 14 oder 15 Jahre, gerade alt in Nazareth. Ihr kennt das, der Engel kommt zu ihr und sagt, fürchte dich nicht, du wirst Jesus gebären. Er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Maria sagt dann, so ein kleiner Zweifel schleicht sich da ein, aber wie soll das denn zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Und dann sagte der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch das dürfen wir heute Morgen, darf in unser Herz fallen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dann finde ich ganz toll, wie Maria reagiert, anders als Jeremia im ersten Moment. Siehe, ich bin deine Tochter, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Es soll so sein. Das finde ich immer toll. Ich weiß nicht, ob ich so reagiert hätte an Marias Stelle. Maria ist nicht übermütig, weil sie es sich zutraut, den Herrn der Welt, den Messias, in sich selbst ein Zuhause zu geben und ihn letztlich aufzuziehen. Sie ist in Wahrheit, glaube ich, ganz demütig. Denn nicht sie muss sich das ja zutrauen, sondern sie traut es Gott zu. Er wird ihr alles geben, was sie braucht. Das fällt mir oft schwer, aber das möchte ich von Maria lernen und letztlich auch von Jeremia, den Gott ja dann doch noch weichgeklopft hat. Wenn ich weiß, wenn ich merke, Gott ruft mich und ermutigt mich, etwas Bestimmtes zu tun und in seinem Namen in Angriff zu nehmen, dann möchte ich gerne mutiger sein und mich daran erinnern, was zum Beispiel auch Paulus seinen Geschwistern in Philippi bezeugt hat. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, sagt er. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Noch einmal zurück zu Jeremia. Gott sagt zu ihm, du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Gott weiß um unsere Ängste. Er weiß, dass wir uns oft fürchten. Deswegen wird auch in der Bibel so oft davon erzählt, dass Gott selber oder sein Engel zu den Menschen kommt und sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht vor ihnen, fürchte dich nicht vor der Herausforderung, die vor dir liegt. Fürchte dich nicht in dem Ringen, in dem Kampf, den du gerade bestehen musst. Ich bin mit dir. Und ein dritter Gedanke, Gottes Ermächtigung, Gottes Zurüstung ist unabhängig von unserem Gefühl. Wir lesen bei Jeremia, der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das erinnert uns vielleicht an eine andere Berufungsgeschichte von Jesaja, die ein bisschen ausführlicher und fantastischer beschrieben wird. Da gibt es ja dann die Engel, die er sieht vor dem Thron Gottes, die da herumflattern und fliegen und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und dann kommt ein Engel zu ihm mit einer glühenden Kohle in der Hand, rührt seinen Mund an und sagt, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Ich habe früher viele Missionsbiografien gelesen, auch schon als Teenager, und in manchen dieser Lebensberichte von Missionaren tauchten diese Worte auf aus der Berufungsgeschichte Jesajas. Sie haben das so für sich gehört und sich da auch von Gott anrühren und senden lassen. um in Tat und Wort anderen Menschen das Evangelium nahezubringen. Aber zuvor wurden sie wie mit dieser glühenden Kohle, ja, die den Mund berührt des Berufenen, von Gott angerührt, erweckt, in Brand gesetzt, gereinigt, zubereitet. Wenn Gott uns sendet in unser näheres oder auch weiteres Umfeld hinein, dann zeigt er uns, was in uns ist. Das ist vielleicht ein erster Schritt. Und so sieht es auch Jesaja, der sagt, weh mir, ich vergehe. Weil er gesehen hat, Gott ist so heilig und ich bin gar nicht würdig. Was will Gott mit mir anfangen? Vielleicht haben wir da Ähnliches schon erlebt. Wenn Gott uns ruft, dann schauen wir erstmal auf unsere Unmöglichkeiten und nicht auf Gottes Möglichkeiten. Wir werden mit den Abgründen in uns konfrontiert, dem Versagen, den Schwächen, den kleinen und großen Versäumnissen. Und wir fühlen uns dann vielleicht unwürdig, nicht fähig, Gottes Auftrag auszuführen. Und ein Stück weit ist diese Enttäuschung vielleicht auch heilsam und wichtig, damit wir umso besser uns von Gott ausrüsten lassen können. Wir wissen oder merken, wir sind auf Gott angewiesen. Wir selbst können nicht die Messiasse dieser Welt sein. Gott sieht uns mit Augen voller Wertschätzung an und er nimmt das Potenzial wahr, das er in uns hineingelegt hat. Am Kreuz Jesu dürfen wir all das ablegen, was uns von Gott entfernt und Heilung finden. Er reinigt uns, vielleicht nicht durch eine glühende Kohle, aber durch sein Blut. Er weist uns nach vorne in die Zukunft und rüstet uns aus. Und so können wir getrost in unseren Alltag gehen, als Kinder Gottes, die um ihr Versagen wissen, die aber auch wissen, dass ihnen vergeben ist. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht beschämt werden, heißt es im Psalm 34. Gott beschämt uns nicht. Wir dürfen ihn ansehen und wir dürfen von ihm empfangen, wer wir sind und was unser Platz in dieser Welt ist. Er beschämt uns nicht. Aus seiner Gnade und mit seinem Segen, im Wissen darum, dass wir uns ganz nah an ihn halten müssen, um immer wieder auch zu einer demütigen und dienenden Haltung zu kommen. Nur so können wir Boten und Botinnen seiner Liebe in unserer Welt werden. Gott liegt an uns und Gott liegt an dieser Welt, an den Menschen um uns herum. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, heißt es im 1. Timotheusbrief. Ein tolles Beispiel für mich ist immer, wie Gott uns ausrüstet und auch ermächtigt, egal was vorher war, egal wie wir uns verhalten haben oder wie wir uns fähig oder nicht fähig fühlen, ist für mich immer Petrus. Nachdem er Jesus verraten hat, weggelaufen ist, Jesus gekreuzigt wurde, ist er dem Auferstandenen wieder begegnet. Und ich stelle mir auch vor, wie ich mich da gefühlt hätte, sicherlich nicht gut. Und hätte dann gedacht, oh Gott, wird Jesus nochmal mit mir überhaupt ein Wort wechseln, wo ich ihn so verraten habe. Aber da ist diese schöne Begebenheit, die geschildert wird, im Johannesevangelium im 21. Kapitel, wo die beiden sich wieder treffen im Kreis der Jünger und Jesus ihn nicht festnagelt auf das, was er getan oder nicht getan hat, was er versäumt hat. Sondern er fragt ihn quasi, ich sage das jetzt mal mit eigenen Worten, wie steht es um dein Herz, Petrus? Ich habe immer noch einen Auftrag für dich, den nur du ausfüllen kannst. Ich will dich senden. Willst du mit mir weitergehen? Wörtlich heißt es da, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Und Petrus sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ihr wisst, wie es weitergeht. Jesus fragt und fragt zum dritten Mal, und da wurde Petrus traurig, weil Jesus zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu Jesus, Herr, du weißt doch alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Und das finde ich ganz, eigentlich ganz toll, dass Jesus Petrus eine neue Zukunft gibt, egal was gewesen ist. Er weiß, dass Petrus schon bereut hat, was er versäumt hat und was er getan hat. Jesus hat ihm das längst vergeben und möchte mit ihm weitergehen. Neu mit ihm anfangen, eine Beziehung von Herz zu Herz eingehen. Deswegen fragt er Petrus, wie steht es um dein Herz? Wollen wir zusammen neu anfangen und diese innige Beziehung von Herz zu Herz eingehen? Er hat Großes mit Petrus vor. Du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will, hat er mal gesagt. Dieses Potenzial liegt immer noch in Petrus und Jesus sieht das. Und jetzt kann es auch wirklich funktionieren. Denn durch den Zerbruch hindurch hat Petrus zu einer neuen, einer innigen Beziehung zu Jesus gefunden. Und das zeigt mir, wenn wir nah am Herzen Gottes bleiben oder wieder nah zu seinem Herzen kommen, dann wird uns Gott sein Herz für diese Welt zeigen und den Platz, den nur wir ausfüllen können. Ein letzter Gedanke, Gottes Auftrag an uns und Aufbrechen mitten im Alltag. Die Berufung, die Sendung Jeremias war ja auch, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Dazu gehört einerseits bauen und pflanzen, Gottes Liebe und Heilung in unser unmittelbares Umfeld und auch in unsere weitere Umwelt tragen. Menschen aufbauen, den Samen der Hoffnung pflanzen. Dabei helfen, dass in den Menschen um uns herum eine Sehnsucht nach dem Leben mit Gott wächst. Dass sie in Berührung mit dem Heiler und dem Heiland Jesus kommen. Auch unsere anderen Mitgeschöpfe, die Tiere und Pflanzen hüten und aufbauen, nach Möglichkeit bewahren und ihnen Wertschätzung entgegenbringen, so wie es eigentlich unser ursprünglicher Auftrag von Gott war. Aber, und da ist eben auch diese andere Seite in Jeremias Auftrag, unser Auftrag kann auch zeitweise lauten, einzureißen, anzusprechen und zu entlarven, wo wir, wo andere nicht gut mit Mitmenschen und der Schöpfung umgehen, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Menschen ausgenutzt und ausgebeutet werden, wo wir und andere schuldig aneinander werden, an den Generationen nach uns, an der Schöpfung, an Gott. Auftrag kann es eben auch sein, zu zerstören, das heißt zum Beispiel falsche Sicherheiten zu entlarven, die wir uns und andere sich selber basteln, damit wir nur ja nicht von Gott abhängig sind. Auch mal ein unangenehmer Dorn im Fleisch sein und ungemütliche Wahrheiten respektvoll ansprechen, wenn wir von Gott her das Gefühl haben, dass es dran ist. Für biblische Werte eintreten, auch wenn sie in unserer Gesellschaft als antiquiert und vorgestrig angesehen werden. Unsere Welt, die an so vielen Stellen kaputt ist, die braucht uns. Und Gott gibt uns ein Versprechen. Es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Du sollst heißen, der oder die, die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Aus dem Buch Jesaja. Wir dürfen Erbauer sein, Aufbauer. Menschen, die Brücken bauen, die helfen, dass Menschen eine Heimat finden in dieser so unruhigen Welt. Eine Heimat in Gott. Und noch einmal zurück zu Jeremia. Er bekommt am Ende seiner Berufung, dieses Berufungserlebnisses, den Auftrag, gürte deine Lenden, mach dich auf. Steh dich auf, zieh dich an, geh hinaus. Woraus dürfen wir aufstehen? Was ist gerade dran? Wo fühlst du, dass Gott dich ruft? Im Studium, an deinem Job, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, bei deinen Freunden? Was flüstert Gott dir zu? Wozu will er dich ermutigen? Oder vielleicht auch herausfordern. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, heißt es im Jesaja-Buch. Das ist letztlich Gottes Auftrag für uns und jeder Einzelne muss das individuell auch ausbuchstabieren, was das für ihn oder sie auch heißen kann, Licht zu sein. Gott wohnt mit seiner Herrlichkeit und seinem Licht in uns. Das ist unsere Identität. Und wir dürfen und sollen in den vielen Nöten und Dunkelheiten dieser Welt ein Licht sein und unser Licht scheinen lassen. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, hat Jesus gesagt. Vielleicht können wir mit diesen Gedanken auch in die Anbetungszeit jetzt gehen. Wo kann ich in der kommenden Woche oder in der kommenden Zeit mein Licht leuchten lassen? Wozu will ich aufbrechen? Und wo möchte Gott mich zum Licht werden lassen? Wenn ihr möchtet, können wir jetzt auch während der nächsten Lieder natürlich auch Gebet in Anspruch nehmen im Altarraum. Ihr seht, dass hier auch Kerzen aufgebaut sind. Ihr könnt, wenn ihr wollt, während ihr zum Gebet geht, auch eine Kerze anzünden oder einfach so während der Anbetungszeit aufstehen und eine Kerze anzünden. Und zwar mit dem Gedanken, vielleicht einem kleinen Gebet verbunden, dafür möchte ich Licht sein. Danke, dass du Licht bist in mir. Ich möchte Licht sein in der kommenden Zeit an diesem und an jedem konkreten Ort. Das ist so ein Vorschlag, eine herzliche Einladung dazu. Jetzt haben wir noch Zeit für die Anbetung. Darauf freue ich mich.